Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder zurück und heute, hört ihr mal bitte alle zu, es gibt keine Ausrede, nicht wahr Jan?
Keine Ausreden, heute wird hier zugehört. Okay, jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit bitte.
Ja, ja, ich gebe mein Bestes, also es gibt auch meine Seite heute keine Ausrede, Jan. Mhm. Ich werde dir sowas von zuhören, denn heute geht es um das Thema Ausreden. Nicht nur Ausreden lassen, ne, was wir immer wieder versuchen, sondern auch die Ausrede selbst.
Ja, schön, wenn wir uns ausreden lassen und uns mal nicht ins Wort fallen. Nein, eigentlich kriegen wir das ja gut hin. Ne?
Ja, finde ich auch. Ja, Respekt.
Ja, ausreden lassen. Wir hatten in der letzten Folge, kamen wir da dran vorbei an dem Thema und du wolltest da sofort so zubeißen und dann habe ich gesagt, boah, nee, ist eigenes Thema. Lass heute dran vorbeigehen.
Das Thema
was hatte dich beim letzten Mal so getriggert, dass du sagtest,
Entscheidung. Ich meine, wenn man eine Entscheidung treffen will und Leute sich davor weigern, Entscheidung zu treffen, dann haben sie oft eine Ausrede, das zu tun. Das war so der Grund. Da habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Also du bist mit der Ausrede gekommen. Da habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich mit der Ausrede. Das ist ja eigentlich nochmal ein Feld für sich. Warum finden wir immer für jeden Furz so unfassbar viele Ausreden? Und das zieht sich ja auch leider durch bis in die Politik. Wir finden ja tausend Ausreden, warum der Klimawandel jetzt so, also warum wir jetzt so nicht, also können wir ja nicht jetzt, ne? Bis hin zu, dass die Atomlobby echt noch glaubt, wir könnten Atommeiler bauen. Also wir finden ja wirklich Millionen Ausreden, selbst wenn es in die absolute irrationale Ecke reinhuscht. Und das ist ja schon faszinierend. Und da habe ich mir gedacht, wenn du davon redest und sagst, du kannst da tiefer rein, dann höre ich dir doch gern zu.
Der Ball in meinem Tor. Total. Ja gut. Also erstmal glaube ich, dass es gut ist zu unterscheiden, dass es gute Ausreden und weniger gute Ausreden gibt. Oder vielleicht sogar schlechte Ausreden gibt.
Aha.
Ich meine, Ausreden haben eine Funktion, für unser Leben. Vor allem das alltägliche Leben. Also Ausreden sind so Krücken, die mich leben lassen im Alltag. Denn wenn ich mir, nehmen wir mal den Klimawandel, wenn ich mir das anschaue, das, was ich auf der kognitiven Ebene verstanden habe, also was ich weiß oder was ich zu wissen glaube, dann müsste ich meine ganze Lebensarbeitskraft dafür einsetzen, diesen Klimawandel irgendwie aufzuhalten, vielleicht sogar irgendwie umzukehren. Also was habe ich? Ich habe Zeit. Ich habe Zeit, die ich wach bin am Tag und die könnte ich natürlich ganz damit irgendwie zubringen, Aufrufe zu starten, in einer Partei mich zu engagieren, selber die Menschen wachzurütteln, über die Straßen zu gehen, die Menschen zu schütteln und zu sagen, Leute, es geht hier an Menschenleben, und zwar nicht in der fernen Zukunft, sondern irgendwie kurzfristig inzwischen, ja. Und nicht nur in der weiten Welt auf der anderen Seite des Globus, sondern auch bei uns. Stichwort Ahrtal. Ne? Mhm. Ja, so könnte ich mein Leben verbringen. Und jetzt gibt's ganz viele Argumente, die ich ins Feld führe, weshalb ich aber jetzt mein Leben priesterlich in einer Gemeinde verbringe. Ich nehme wahr, dass in der Kirche, also mein Dienst, den ich da mache, der wird von immer weniger Leuten in Anspruch genommen. Also wie viele Menschen treffe ich sonntags oder am Wochenende in den Kirchen? Keine Ahnung, vielleicht noch so, wenn ich 4 Messen feiere, sehe ich vielleicht insgesamt so knapp 200 Menschen. Also verteilt auf diese 4 Messen. Und ich könnte eine andere Reichweite generieren, ne? Und könnte dann auch viel konkreter auf Klimawandel und so hinweisen. Das ist schon ein drängendes Problem, das ich erkannt habe, wo ich glaube, dass Wohl und Wehe der Menschheit, um es mal groß zu machen, wirklich in weiten Teilen davon abhängt, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und wie viele Dokumentationen soll ich mir anschauen? Wie viele Wissenschaftsjournale soll ich lesen, um zu wissen, besser heute investieren? Viel, ja, viel. Als aber in Zukunft mit den Folgen zu kämpfen und noch mehr zu brauchen an Ressourcen. So, jetzt kann ich sagen, sind es Ausreden, die mich hindern? Ja, es sind schon Argumente, würde ich sagen, die sind die sind stichhaltig. Aber am Ende des Tages, vor dem Hintergrund des Problems, sind es Ausreden. Dinge, die ich nicht mache, weil. Und ich kann das runterbrechen. Schon, ja. Also ich kann das runterbrechen auf den Alltag. Manche Ausreden sind vielleicht sogar gesundheitsfördernd, weil sie mir ermöglichen, Dinge nach hinten zu drängen. Also vielleicht nicht zu verdrängen, aber in den Hintergrund zu stellen, dass ich kleine Entscheidungen treffen kann, für deren Zeitraum ich sonst nicht hätte. Ich beschäftige mich nicht täglich mit dem Umstand, dass ich sterben werde. Ich muss sterben. Aber da denke ich nicht in jeder Sekunde meines Lebens drüber nach, weil mich das sonst fesseln würde. Und zwar ungut. Ich würde sonst vielleicht depressiv, ja. Mhm. Ja. Und so, ja, denke ich da nicht in jeder Stunde meines Lebens drüber nach, sondern bin damit beschäftigt, die Wohnung zu putzen, die nächste Predigt vorzubereiten oder eine Beerdigung vorzubereiten. Von einem anderen, der schon gestorben ist. Und da erzähle ich von der Schönheit des Lebens, das er geführt hat, dass sie hoffentlich hatte, diese Person. Ja.
Ausreden und Herausreden, ist das ziemlich das Gleiche?
Heraus klingt ja wirklich dieses irgendwie negativ konnotierte, ich muss mich jetzt ich habe irgendwie einen Termin vergessen und muss mich jetzt irgendwie herausreden aus dieser beschämenden Situation, dass ich einen Termin vergessen habe. Anstatt zu sagen, ich habe diesen Termin vergessen, es tut mir leid, gibt es vielleicht dann diese Herausrede, ja, es gab einen Stau auf der Autobahn oder keine Ahnung, was man da alles. Aber auch dieses Herausreden hat ja eine Funktion. Letztlich geht es darum, jemanden, also die Beziehungsebene nicht zu vergiften. Wenn ich weiß, vor mir ist ein Mensch, der ganz dünnhäutig ist auf der Beziehungsebene, da ganz hellhörig. Und wenn ich dieser Person sage, boah, ich habe unseren Termin vergessen, dann kann das vielleicht so verletzend sein, dass ich zum Ziel des Treffens, das jetzt begonnen hat, nicht komme, sondern ganz auf der Beziehungsebene investieren muss und Dinge abarbeite, ohne zur Sachebene zu kommen. Und dann ist es manchmal vielleicht leichter zu sagen, boah ja, es gab jetzt äußere Umstände, die mich hier zu spät haben kommen lassen oder den letzten Termin haben platzen lassen, damit ich schneller auf der Sachebene bin und nicht auf der Beziehungsebene die ganze Begegnung abläuft. Also es ist so ein Abwägen, ja. Und hat auch, glaube ich, was mit einer sozialen Intelligenz zu tun, mit Dingen, die ich schon gelernt habe, zwischenmenschlich. Also eine gute Ausrede, die ist ja total zugeschnitten auf die Person, die mir da gegenüber ist. Eine gute Ausrede, die ist zugeschnitten auf meine eigene Persönlichkeitsstruktur. Da bin ich natürlich Meister. Ich bin dann der einzige Meister. Also deswegen ist es manchmal hilfreich in der Begleitung, so kamen wir, glaube ich, beim letzten Mal darauf, in der geistlichen Begleitung ist es, oder auch im Coaching, ja, ist es manchmal hilfreich, Ausreden als solche zu enttarnen, die sich jemand selber gibt.
Es gibt ja irgendwie verschiedene Arten von Ausreden, ne? Also erstmal gibt es die Ausrede, sich einer Verantwortung zu entziehen, ne? Einer Forderung zu entziehen. Das heißt, dass jemand gegenüber, dass man sich dem nicht stellen will und sagen, wenn ich jetzt in der Verantwortung bin, dann bin ich ja quasi auch derjenige, man nennt es immer schön, es gibt so einen Begriff dafür, den man benutzen kann, wenn man will, Ohrfeigenbaum. Also wenn man Verantwortung hat, läuft man auch Gefahr, derjenige zu sein, der dann die Ohrfeige bekommt, wenn es nicht funktioniert. Diese Verantwortung, sich dann die Ausrede zu suchen, sich genau dem zu entziehen, kann ja manchmal auch helfen, nicht einen körperlichen Schaden davon zu tragen oder was auch immer. Und dann gibt's wieder eine Ausrede, die sich auf etwas beruft, ne? Also man sagt mal zum Beispiel, naja gut, das Wetter war jetzt halt schuld, deswegen ist die Party ausgefallen. Dafür kann ich ja nichts. Also höhere Umstände. Ne? Höhere Gewalt, da kann ich jetzt wirklich gar nichts dafür. Und manchmal vermischt man auch beides und sucht dann diese höhere Gewalt, damit man, ne? Ja, das hat jetzt der liebe Gott gesagt.
Also der Punkt Ausrede, den finde ich an einigen Stellen einfach bedenkenswert und interessant. gerade im Rahmen von Entscheidungen treffen, zu wissen, was hindert mich daran, eine Entscheidung zu treffen. Und manchmal braucht es einen Blick oder es hilft dann ein Blick von außen, wenn man wirklich eine Entscheidung gut treffen will, dass man die Argumente für und wider jemand anderem erzählt, dass er oder sie die Chance bekommt und von mir ermächtigt ist, mich zu hinterfragen und Ausreden zu enttarnen oder zu enttäuschen, dass man nicht einer Täuschung auferlegt. Weißt du, ich mag das Bild, das habe ich schon häufiger erzählt, des inneren Teams. In meinem Kopf sprechen verschiedene Stimmen zu mir, aus meiner Erziehung, meine Mama, mein Papa, Freunde, Lehrer, die ich hatte, historische Persönlichkeiten, denen ich gerne begegnet wäre. Also wer kann da alles eine Stimme haben? Ne? Also für mich als in priesterlicher Existenz, what would Jesus do? Also was würde vielleicht Jesus Christus dazu sagen, wenn ich diese oder jene Entscheidung so oder so treffe? Und dann zu überlegen, gut, welcher Stimme gebe ich heute den Vorsitz, das Entscheidungsrecht? Das bedeutet, dass andere Stimmen, die auch hineingesprochen haben, vielleicht, dass ich die wahrgenommen habe, aber dass sie halt nicht entscheidungsleitend sind. Aber so kann ich mit Argumenten reflektierter umgehen. Das ist so ein Reflexionsprozess. Kann ich sagen, okay, diese Stimme da, das wäre für mich eine Ausrede für den Status quo. Und ich habe verstanden, dass eine Veränderung wichtig ist. Und ich gebe jetzt nicht dieser Stimme, die mir da etwas ausredet, gebe ich nicht den Vorzug, sondern ich bleibe bei meinem Herzensimpuls, was zur Veränderung zu machen.
Ja. Ich finde das ist gut, und das andere Thema ist, wenn man eine Ausrede sucht, dann ist das Gegenteil davon, sich etwas stellen wollen. Also man muss sich ja dann wirklich irgendwo hinstellen und sagen, pass mal auf, ich stelle mich dem jetzt und auch dieser Entscheidung und rede mich nicht raus. Und das beginnt ja schon recht früh. Also ich meine, ich beobachte auch, und das ist ein Negativtrend, dass viele, viele junge Kinder, viele Kinder und nicht mehr sich Dingen stellen müssen, sondern die Eltern oft mal hingehen und das dann für die Kinder regeln, was eigentlich nicht immer gesund ist, weil eben genau das dann passiert. Man findet immer wieder Ausreden. Man ist immer, wenn man flüchtet, man flüchtet sich dann irgendwie wieder raus aus der Geschichte, und Mama kann das ja oder Papa kann das ja regeln. Und dieses selber Stellen ist eine Erziehungsfrage. Denn was passiert denn mit jungen Menschen, wenn sie das nicht gelernt haben, sich zu stellen? Dann ist das ganze Leben eine pure Ausrede und alles, was wo es dann wirklich hardcore wird, wie du musst jetzt diese Prüfung machen und wenn du sie nicht schaffst, dann hast du ein Problem, dann würdest du die Konsequenz fühlen, dann gibt es wieder Ausreden, warum man jetzt die Prüfung nicht schaffen kann. Man hat plötzlich ein Leiden und man ist halt, einem ist ganz schlecht und überhaupt geht das alles nicht. Gab es früher auch schon, aber ich finde, der Trend, der ist so ein bisschen zu erkennen. Geht das dir auch so? Siehst du das auch so oder siehst du den gar nicht?
Boah, mir begegnen junge Menschen gerade hauptsächlich im Ehrenamt in unseren Kirchengemeinden, und in allen drei Gemeinden, in denen ich bisher hauptamtlich tätig war, begegneten mir Ehrenamtliche in Gruppenleiterrunden, in der entweder offenen Kinder- und Jugendarbeit oder bei den Messdienergemeinschaften. Und samt und sonders habe ich versucht, den jungen Leuten zu erlauben, Dinge sein zu lassen. Weißt du, die haben festgehalten an Aktionen, die sie eigentlich nicht mehr stemmen konnten, weil die in einer Zeit aus der Taufe gehoben wurden, als die Gruppen der ehrenamtlich Engagierten viel größer war. So, das Ergebnis ist, dass die heute Engagierten Angst haben, Dinge nicht mehr zu tun, weiß ich nicht, weil da gibt's dann Gesichtsverlust, weil sie waren selber, haben profitiert als Teilnehmende damals, als sie Kinder waren. Und natürlich, Gruppenleiter haben eine hohe Vorbildfunktion. Und die eigenen Gruppenleiter, die sitzen auch im Kopf an diesem inneren Teamtisch und sagen, ey, wir haben uns den Arsch aufgerissen, hier diese Aktion zu machen. Jetzt bist du in der Verantwortung und du stampfst sie jetzt ein. So stelle ich mir das vor, also als Hauptamtlicher. Und dass ich den Ehrenamtlichen sage, Leute, ihr seid nicht mehr 20, ihr seid nur noch 7 Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen. Ihr könnt nicht mehr dasselbe Programm fahren, das damals die Gruppe geleistet hat, als ihr 20 Ehrenamtliche wart. Und ich stelle fest, wie unfassbar schwer das ist. Und bis mir geglaubt wird, dass es wirklich in Ordnung ist, dass sie auch Dinge sein lassen dürfen, es vergingen 2 Jahre Beziehungsarbeit. Also, und das sind riesige Aktionen. Das sind teilweise zweiwöchige Ferienlagerprogramme, die da gewuppt werden von einer Zahl, die zu klein ist. Also irgendwann, es gab einen Moment, da habe ich bei einer Gruppe eine Reißleine gezogen und habe gesagt, ich kann als Vertreter des Trägers, also die Kirchengemeinde ist Träger dieser Veranstaltung, ich kann das nicht mehr gutheißen, weil ich in Abrede stelle, dass ihr der Aufsichtspflicht nachkommen könnt mit diesem Personalschlüssel, mit diesem Betreuungsschlüssel.
Das heißt, du hast aus faktisch guten Gründen hast du eine Ausrede gefunden.
Ja, ich habe Fakten geschaffen, ne? Und es gab dann gar keinen Aufschrei. Das war eine große Sorge von der Runde, wenn das Ferienlager jetzt nicht mehr stattfindet. Den gab es nicht. Es gab einfach zu gute Sachgründe. Aber diese Stimmen im Kopf, die sind manchmal total ja dominant, weißt du?
Okay, das heißt, du
hast es gibt sogar Ausreden, Dinge immer weiterzuführen, obwohl es unfassbar gute Sachgründe dagegen gibt. Und es hat was mit Trauer zu tun, also da muss man sich der Trauer stellen. Hier geht gerade was zu Ende. Es hat was mit Identitätsverlust zu tun. Mhm. Ich hatte selber so eine geile Zeit damals in diesem Ferienlager. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, deswegen bleibe ich gerade so dabei. Ne? Ja. Und ich möchte, es ist auch was Enttäuschendes. Ich möchte nicht derjenige sein, der es beerdigt. Weil dann wird es mit mir verbunden. So ein Rückschritt, was, das ist ja was Negatives, irgendwie negativ konnotiert, ne? Etwas zu beenden. Und das ist schon wieder ein Seelsorgeauftrag, dann irgendetwas daneben zu stellen, was positiv konnotiert ist, was optimistisch sein lässt. Das ist gerade ein Auftrag, übrigens ein gesamtkirchlicher Auftrag. Ja.
Witzig.
Wie kann man jetzt drauf? Ausreden. Achso, ja, es gibt ganz viele Ausreden, am Bewährten festzuhalten und sich nicht auf den Weg in neues Land zu machen.
Ja, und sich eben und das war das eine. Also ich habe verstanden, dass man, dann ist das Gegenteil, dann will man nicht loslassen. Du hast jetzt von nicht loslassen gesprochen. Und bei mir geht es vor allem das Thema Verantwortung übernehmen, wenn man mal wenn man was tut, was man nicht soll, wenn es zu Dingen gibt, wo es dann persönlich einfach mal wehtut, ne? Wo man einfach mal Tacheles reden muss und auch mal Farbe bekennen muss. Zum Beispiel wie bei den Demonstrationen gegen rechts ist eine Farbe bekennen. Ne? Also gehe ich zur Demonstration oder nicht? Gab es eine Ausrede, nicht hinzugehen? Ich hatte keine, deswegen bin ich hingegangen. Also ich meine, das ist ein Farbe bekennen Thema und das ist, haben wir da eine Ausrede oder keine Ausrede? Und die Gesellschaft hatte lange Zeit eine Ausrede. Wir konnten ganz lange sagen, ach ja, das mit rechts ist ja noch gar nicht und überhaupt 5000 Ausreden. Mhm. Und irgendwann kam jetzt der Punkt, da gab es keine mehr. Spätestens bei dem Thema Remigration haben wir alle gesagt, nee, also fast alle, viele gesagt, nee, also jetzt ist die Ausrede wirklich vorbei, jetzt muss ich wirklich auf die Straße, es hilft nichts. Also ich kann jetzt nicht mich auf dem Sofa klatschen, das geht so nicht mehr. Es geht halt einfach nicht.
Ne? Das Sofa, aber geil, das Sofa ist auf dem Sofa, da passieren ganz viele Ausreden. Der Sofa ist ein typischer Ort für Ausreden übrigens. Das ist so ein Ausredeort. Da kann man wirklich, also wenn man mal auf dem Sofa sitzt und keine Ahnung, wo unsere ZuhörerInnen gerade so sind, wenn sie uns so hören, auf dem Weg zur Arbeit, gut, ja. Ja. Wenn man so.
Auf dem Sofa.
Vielleicht auf dem Sofa. So, und ja, auf dem Sofa. Also, was macht man? Warum bin ich nicht beim Sport, sondern auf dem Sofa? Warum arbeite ich gerade nicht im Garten, sondern bin am Netflixen, am Chillen? Mhm. Das ist ja wirklich der Ort.
Warum mache ich nicht die Wäsche, sondern bin auf dem Sofa? Ja, das Sofa ist wirklich unser Ort eigentlich, also das Sofa ist eigentlich die Inkarnation der Ausrede.
Ja, liebe Möbelhersteller, da lässt sich noch was mitmachen.
Ja. Das ist ein Werbespruch, finde ich gut. Ihr liebt die Ausrede, kauft ein Sofa.
Ja.
Hier ist ein Träumchen. Das ist echt gut. Aber Psychologen zum Beispiel, das ist die berühmte Couch, ne?
Beipackzettel zum Sofa. Ja. Genau. Achtung, Achtung.
Genau. Und die gut berühmte Couch beim Psychologen ist ja auch die Couch. Redet man sich da raus? Nee, eigentlich nicht. Ne? Man erzählt da so ein bisschen.
Ja, nee. Aber man betrachtet auch die verschiedenen Positionen
Das stimmt.
In meinem Kopf, in der Persönlichkeit. Also wer war wichtig, wem gebe ich heute noch Gewicht? Und genau, so, das ist
wer war
schon
schuld. Ja, ja.
Richtig, ja.
Er hat abgefahren und da ist er ein bisschen dabei.
Und überleg mal, wie viele Macht Ausreden haben, wenn Menschen mit einer Suchterkrankung zu kämpfen haben oder in der Gefahr stehen, in eine Suchterkrankung abzugleiten. Mhm. Mhm. Also die Macht von Ausreden, ne?
Wahnsinn,
warum mache ich mir das Bier jetzt auf? Ja. Also da gibt's, ne, was das müsste man mal,
ja, stimmt, das
jemanden zu Gast, müssten wir uns mal jemanden einladen, der dazu etwas erzählen kann. Also die Funktion, stimmt, von Ausreden, an der Stelle bekommen sie etwas Toxisches.
Ja. Ne? Das stimmt. Da werden sie richtig, da leben sie auch mal lebensbedrohlich, ne?
Also da hilft es zu reflektieren, warum, also die, welche Funktion hat jetzt dieser Gedanke?
Also ich kenne einen Extremfall jetzt gehört aus dem Bekanntenkreis. Ich kannte die Person nicht, aber ich kannte die Person, die von ihr erzählt hat. Eine Person, die Diabetes hatte, übergewichtig war und immer, und eigentlich jedes Mal verweigert hat, dass sie das wirklich so krass hat, diese Krankheit. Und ihr Leben komplett so weitergelebt hat und bis zum Nierenversagen, und dann ist er halt dran gestorben, ne? Weil sie einfach nicht eingesehen hat, dass sie wirklich schwer, schwerst krank ist und alles Mögliche machen müsste und Dialyse machen müsste und ach, Dialyse brauche ich nicht und so weiter. Und dann ist er daran gestorben letzten Endes, ne? Also sie hat sich komplett rausgeredet aus dem Fakt, dass sie todsterbenskrank ist. Man hätte ihr helfen können und sie hat sich nicht helfen lassen. Das sind die krassen Fälle von ich suche eine Ausrede, weil ich nicht mich dem stellen will, was mich gerade selber zerstört, ne? Das ist ja auch ein ganz krasser Fall von Ausreden. Toxisch,
ja,
wie du sagst. Ja, absolut richtig.
Nicht zum Arzt zu gehen aus Angst vor der Diagnose. Ich gehe nicht zum Arzt. Und die Ausreden sind keine Zeit, der Arzt nicht das höre ich auch nicht so selten von trauernden Angehörigen. Ja, der Vater, der hätte, aber er ist einfach nicht und er ist einfach nicht zum Arzt gegangen. Ich meine, es ist ein selbstbestimmtes Leben. Wir dürfen so leben, ne? Die Frage ist wirklich, wie vorsichtig bin ich bei der Bewertung, oder die Empfehlung ist, vorsichtig zu sein bei der Bewertung von Ausreden. Wie ich es vorhin ja auch eingangs sagte, es gibt auch gute Ausreden, die mich entlasten. Die mich dafür entlasten, dass ich meinen Alltag bestehe. Und wenn ich gerade von drei Seiten umzingelt bin, ich muss sowohl den Papa pflegen, wie meine Kinder ernähren, wie, keine Ahnung, was ich noch alles gleichzeitig muss. Und dann helfen mir Ausreden, dann helfen mir Stimmen in meinem Kopf, die mich entlasten. Und dann haben die auch einen guten Grund und einen guten Zweck. Was ich als Seelsorger bewerbe, ist, sie zu reflektieren, diese Stimmen, sie als Ausreden zu erkennen und dann von mir aus auch zuzulassen und zu sagen, ja, ich bin heute auf der Couch, ich habe eine krasse Woche hinter mir, natürlich könnte ich in den Garten gehen oder ich sollte vielleicht sogar Sport machen, aber heute brauche ich diese Auszeit hier auf der Couch. Und das ist vor dem Hintergrund meiner Reflexion, die ich gemacht habe, völlig okay.
Da erkenne ich gerade raus, dass Ausrede auch eine recht moralische Geschichte ist, ne? Also, was ist denn jetzt besser und schlechter? Ist jetzt der Sport besser als Couching? Weiß ich ja gar nicht. Wenn ich einen kaputten Fuß habe, ist vielleicht Sport mal nicht so schlau, also joggen gehen, ne? Da ist wahrscheinlich die Couch ist erstmal klüger oder mit dem kaputten Knie. Also, man muss ja irgendwie auch gucken, aus welchem Blickwinkel sehe ich denn gerade die Ausrede? Und was ist jetzt besser? Ist jetzt Garten machen besser als Couching, wenn doch im Garten gerade irgendwie, was weiß ich, gerade es hagelt? Also man muss ja schon irgendwie gucken, dass man, also eine Ausrede ist ja, wann ist eine Ausrede eigentlich wirklich eine Ausrede? Ne? Das wäre auch immer eine Frage für sich, weil du ja auch noch, aus welcher Perspektive heraus bestimmst du denn, was jetzt eine Ausrede ist? Ist das Putzen besser als, keine Ahnung, auf den Hund aufpassen? Weiß ich nicht.
Und in der Regel, das ist gut, was du sagst, das ist mir auch wichtig. In der Regel wird die Ausrede als solche von außen
als solche erkannt.
als solche erkannt. Also, weißt du, ich treffe eine Entscheidung. Und die Entscheidung, die ich treffe, die wird ja erstmal für mich richtig sein. Und auch die Dialysepatientin, die nicht zur Dialyse gegangen ist, die hat aus irgendwelchen Gründen diese Entscheidung getroffen, nicht zur Dialyse zu gehen, sondern das Sterben zuzulassen. Mhm. Und sie wird vermutlich gute Gründe gehabt haben, die wir beide nicht kennen. Ja. Die tief in der Biografie sind, in, keine Ahnung, in einem Angstgebäude, in einer Persönlichkeitsstruktur, die wir nicht kennen. Von außen schütteln wir den Kopf und sagen, die hätte noch 10 Jahre leben können. Mhm. Aber vielleicht hat sie eine Entscheidung getroffen, dass das Leben, das sie dann gelebt hätte, für sie nicht lebenswert war. Wir wissen sein, das nicht, das ist jetzt alles hypothetisch. Genau. Aber die Ausrede wird als Ausrede, und zwar moralisch und dann schlecht, von anderen Leuten bestimmt.
Verrückt, ne?
Aber ich bin ja ein freier Mensch und wir sind zur Freiheit befreit und wir sollen freie Entscheidungen treffen. Ne?
Ja.
Also die Moral einer Ausrede ist sofort ein schwerer, also ein schwieriges.
Ja, und es wird dann übergriffig, es kann übergriffig werden, genau. wenn du das Thema, ich rette dich jetzt, den Retter spielen willst, sagst, oh, der hat aber nur eine Ausrede, der muss zum Zahnarzt und ich rette dich jetzt und schlepp dich jetzt dahin und wenn es sein muss mit Gewalt, oder mit Angebrülle, du hast jetzt zum Arzt zu gehen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Also ich bin heute noch fest davon überzeugt, man kann einem raten, sag pass mal auf, wenn du es hören willst, ich rate dir zum Arzt zu gehen. Das wäre, glaube ich, in dem Verhältnis jetzt klug. Ich mache mir Sorgen, ne, und würde mir weniger Sorgen machen. Das wäre jetzt so eine Ausrede, das wäre so eine Ansprache, wo man sagen könnte, ja, die kann ankommen, wenn die Person sagt, ja, okay, ich will nicht, dass du Sorgen hast, deswegen gehe ich jetzt mal zum Arzt. Ist das okay? Und wenn sie sagt, nein, ich will aber nicht zum Arzt, dann muss man auch damit leben können, weil eine Person letzten Endes sich selber ihre Ausreden strickt, aus unserer Perspektive heraus, und sie ihre Gründe dafür hat. Das hat natürlich alles ihre Grenzen. Ne? Ich meine, wenn jemand hochgradig heroinabhängig ist und da schon halbtot im Ecken liegt, aber selbst da habe ich schon gehört von Suchtberatern, dass es eben auch da nichts bringt, wenn du den dir schnappst, irgendwo hinsetzt und sagst, jetzt nimmst du es nicht mehr, ja, dann nimmt er dann halt 5 Minuten später wieder. Es ist einfach, also ich glaube, der Trigger, und das ist auch bei Alkoholikern so gewesen, wie ich es mir sagen lassen habe, dass Alkoholiker irgendwann selber gesagt haben, ich kam auf den Trichter irgendwann. Eines Tages hat bei mir sehr massen Knall gemacht. Und dann bin ich gegangen. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass 5000 Leute mir einen guten Ratschlag gegeben haben. Sie haben alle recht gehabt, aber es hat nichts gebracht.
Ja.
Und das ist so, und da, ich glaube, da müssen wir umgehen lernen.
Ja. Ich kann, was ich mache, und das mache ich auch immer weiter, also für Ehrlichkeit werben.
Mhm.
Und das beginnt mit ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das, wenn ich das kann, dann kann ich sogar sagen, ja, ich weiß, der Sport wäre jetzt gut für mich, aber die Couch ist besser. Und wir nennen das, jetzt bin ich wieder bei meiner Fortbildung, aus der ich beim letzten Mal kam, die Unterscheidung der Geister. Mhm. Und das ist zweistufig. Es ist erstmal die Unterscheidung zwischen, was ist vom Guten und was ist vom Schlechten.
Mhm.
Und die zweite Entscheidung ist dann, was ist das Gute und was ist das bessere Gute? Beides, das ist also so zweischrittig. Das eine ist für die Fortgeschrittenen. Ja, aber so geht es tatsächlich durch einen Entscheidungsprozess in Exerzitien. Also kann man sich begleiten lassen. Die Sache ist, wie gesagt, mittelalterlich, also 1400 und Ignatius von Loyola. Und wenn ich die Reflexionsebene habe und zu dieser Fähigkeit befreit mich sehe, aber dann schafft das auch eine unglaubliche Zufriedenheit. Weil wenn ich auf dieser Couch liege, ne, und dann ist es ja eine Frage, ob ich sage, boah, ich liege hier und habe ein schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber, weil ich eigentlich mich beim Sport sehe, oder ob ich da sage, heute ist mein Platz genau hier.
Heute Couch, also, geil.
Das hat was mit einer inneren Konstitution zu tun.
Ja.
Ich mache da sehr gute Erfahrungen mit.
Ja, das geht mir auch so. Ich denke mir manchmal, wenn ich jetzt da liege und sage, jetzt könnte ich noch und will nicht mehr, dann überlege ich kurz und sage, nee, ist in Ordnung. Kann ich gut mit leben. Und wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dann gehe ich auch mit mir persönlich immer ins Gericht, sage, okay, warum hast du jetzt eigentlich schlechtes Gewissen? Wenn du ehrlich gesagt schlechtes Gewissen hast, dann machst du gerade nichts Gutes. Und dann sollte man was anderes tun. Wenn man so ehrlich zu sich selber ist, dann geht's meistens ganz gut. Auch in schwachen Momenten wie in starken Momenten. Meistens, nicht immer. Manchmal bleibe ich dann mit schlechtem Gewissen auch noch auf der Couch. Ist nicht so, dass ich da jetzt, ne? Ja.
Ja, aber dann gilt es, das auszuhalten und nicht zum Beispiel, das wäre dann der toxische Schritt, dieses schlechte Gewissen mit Alkohol zu betäuben.
Also, ja, das stimmt.
Die Mechanismen, die sind mir bekannt, und dann aber zu sagen, nee, ich halte das jetzt aus. Also jetzt halte ich den Schmerz hier. Das halte ich jetzt aus.
Diese lange
Reise. Das ertrage ich jetzt. Ja.
Cool, Ausreden. Ja, das war jetzt echt spannend. Das ist ein guter Punkt, dass wir mal jemanden einladen sollten bezüglich Sucht, Suchtberatung, Suchterlebnis. Mhm. Fände ich echt spannend, da mal in die da Richtung reinzugehen. Wann hat man sich entschieden, im Leben überhaupt da in die Richtung zu gehen? Konnte man sich überhaupt entscheiden oder ist man da reingetriftet? Wir hatten ja schon mal so ein ähnliches Gespräch mit dem lieben Schlemermeier, Vorname Daniel. Daniel Schlemermeier, der ja diesen Podcast gemacht hatte mit den 5 Geschichten über die Personen, die abgedriftet sind in die Obdachlosigkeit. Da kommt sowas Ähnliches schon raus. Aber es wäre wirklich in der Tat spannend, mal jemanden mit jemandem zu sprechen, der da noch näher dran ist. Das stimmt.
Ja, und ich mache gerne Unterscheidung der Geister, kann man auch mal googeln, Exerzitien, kann man mal sich trauen. Ne? Mhm. Also in dem Schweigen der Exerzitien passiert genau das, diese Begegnung mit sich selbst und die Begegnung mit den verschiedenen Stimmen, ja, die einen ziehen und locken nach da und dort. Und zu schauen, was führt zum Guten, was zum Schlechten. Und was vielleicht noch zum Besseren. Das ist schon ganz, ganz geil.
Cool. Jan, jetzt bin ich froh, jetzt bin ich wieder beruhigt. Jetzt haben wir eine halbe Stunde drüber gesprochen und ich finde, jetzt bin ich wieder schlauer. Und das finde ich gut. Da gab es jetzt keine Ausrede, Jan. Da mussten wir drüber reden. Verstehst du?
Ich weiß. Hilft nichts. Ja. Ist gut. Guter Impuls. Clemens, ich Wunderbar. Danke dir. Wir hören uns wieder.
Machen wir. Vielen Dank. Bis dann.
Bis dann.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.